Wir werden heute sprechen über einen Prozess gegen eine Islamistin, die sich vor dem Oberlandesgericht in Hamburg verantworten muss. Wir waren als Bündnis Drift Feminist Alliance for Communism bereits beim ersten Prozesstag und haben ein kleines Tagebuch angefangen, was ihr auf unserer Homepage finden könnt. Dieses Mal geht es um den zweiten, dritten und vierten Prozesstag, der in der letzten Woche stattgefunden hat. Und wir wollen heute ein bisschen nochmal darüber sprechen, was da eigentlich alles so passiert ist. Vielleicht können wir damit einfach anfangen, dass ihr nochmal so ein bisschen kurz sagt, wie es eigentlich weiterging, worüber in der letzten Woche gesprochen wurde, was da so passiert ist und vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer dazu, was eigentlich so diese Situation vor Gericht ist. Wie man sich das vorstellen muss, welche Leute da sitzen und so ein bisschen das Gesamtsetting.
Ja, genau, wir waren am Montag wieder beim Prozesstag dabei und diesmal war so die erste spannende große Veränderung war einfach mal, dass es ein anderer Raum gab, der nochmal deutlich durch eine weitere Sicherheitsschleuse sich im Vergleich zu dem anderen Raum irgendwie verändert hatte. Dementsprechend hat sich auch der Ton eigentlich oder der Ton auch generell so ein bisschen verändert, dass nicht alles immer ganz so gut zu hören war, vor allen Dingen auch, fand ich. Und genau, diesmal waren auch nur 8 Leute zugelassen, der Raum war aber auch voll besetzt diesmal. Es war eine Person auch von dem Sternwand mit dabei und wahrscheinlich einige Interessierte aus dem Jura-Bereich waren diesmal auch mit dabei. Und was halt irgendwie auffällig war oder was erstmal sehr interessant war, dass die beiden Bodyguards, die wir an der ersten Sitzung sehr stark wahrgenommen haben, diesmal nicht mehr dabei waren und diese Frage, wer die jetzt eigentlich waren und welche Rolle sie gespielt haben, erstmal noch offen geblieben ist sozusagen. Und genau, dann ging der Prozess auch erstmal gleich los mit einer erneuten Einlassung und ja.
Ja, aber vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, also auch für alle Leute vielleicht, die nicht so oft vor Gericht oder bei Gericht sind, vielleicht nochmal ein bisschen so nochmal genauer beschreiben, wie das gesamte Setting aussieht, also wie viele Leute eigentlich in diesem Gericht da vorhanden sind und ja, wie man sich das jetzt eigentlich so vorstellen muss, in welchem Maßstab das irgendwie stattfindet, weil wenn du sagst, da gibt es so Sicherheitsschleuse, hat man vielleicht irgendwie direkt so Bilder vor Augen von so medial total gut begleiteten Prozessen oder so. Genau, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, dass man sich so ein bisschen diese Atmosphäre noch mal vorstellen kann.
Ja, also ich glaube, was mir immer wieder auffällt und was mich auch immer wieder irritiert an diesem Prozess, ist, dass alles sehr profan wirkt. Also wenn man an Staatsschutzprozess denkt, dann denkt man, okay, das betrifft jetzt quasi diesen Bereich des Staates, wo es um seine Sicherheit geht und da ist das alles mit Pomp und so einem bürgerlichen Glanz irgendwie versehen oder so, aber es wirkt alles sehr auf eine Art auch provisorisch so ein Stück weit. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng, auf jeden Fall, jetzt nicht so streng, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Man muss beim Oberlandesgerichtsgebäude oder zumindest bei dem Strafjustizgebäude muss man erstmal durch eine erste Schleuse durch, wo man auch Handy und Powerbank und so weiter abgeben muss und da schon sozusagen alles durchleuchtet wird und dann vor dem Prozess sozusagen gibt es dann so eine zweite Schleuse, wo eigentlich das Gleiche nochmal passiert und wir dürfen in den Gerichtssaal selbst nur was zu schreiben mitnehmen, auch keine Getränke. Und die Räume sehen insgesamt schon sehr abgenutzt und abgewetzt aus, finde ich. Die Technik, darauf kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen, aber es gab sozusagen auch bei den Prozesstagen, die wir jetzt noch diese Woche vom 2. bis 9. August besucht haben, die Tontechnik und die Videotechnik ist sehr schlecht, sodass es kaum zu verstehen war. Die Uhren in den Sälen funktionieren nicht. Alles ist schon sehr alt. Es steht Gekritzeltes an den Wänden. Und genau, insgesamt wirkt das alles überhaupt nicht wie ein Staatsschutzprozess. Was vielleicht so ein bisschen entweder etwas darüber aussagt, wie ernst sozusagen dieser Prozess genommen wird oder aber auch einfach über die Art und Weise, wie sozusagen der alltägliche Lauf der juristischen Dinge in Deutschland sozusagen so aussieht. Genau, eine Akteurin ist sehr, sehr spannend in diesem Prozess. Ich weiß nicht, ob das bei dem ersten Prozesstagebuch schon eine Rolle spielt, aber es sind drei Richterinnen, die im Saal sitzen. Dann die Verteidigerin und die Angeklagte und ansonsten noch der Staatsanwalt, der aber sich relativ stark zurückhält bislang im ganzen Prozessgeschehen. Das heißt, die Akteurinnen, die in diesem Prozess handeln, sind eigentlich ausschließlich im Moment Frauen. Was einfach ein sehr aus meiner Sicht interessanter oder auch bemerkenswerter Aspekt an diesem Prozess ist.
Vielleicht lässt sich da noch ergänzen, dass auch die Angeklagte vom Betreten des Saals sich einfach sehr selbstverständlich überall bewegt und man nicht den Eindruck hat, es ging um sie, sehr gelassen, zumindest am Anfang, am Freitag. Man auch in den Pausen irgendwie mit ihr zusammensteht und es da auf jeden Fall ja eine sehr unspektakulär ist vielleicht nicht zutreffend, aber sehr ungezwungene Atmosphäre irgendwie zu sein scheint. Genau, wenn man sich dann wieder vergegenwärtigt, dass es um eine angeklagte Islamistin geht, mit der man in der 5-Minuten-Pause auf einem Flur steht, kommt einem schon sehr absurd vor.
Vielleicht kann man ja auch an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen, dass sie auch, also nicht nur, dass das so seltsam ist, dass man sich da so auf dem Flur trifft, sondern sie ist ja auch als Erscheinung so ein bisschen seltsam, ne? Also, dass man auf den ersten Blick überhaupt niemals auf die Idee käme, man hätte da eine Islamistin vor sich. Die halt irgendwie, ja, eher irgendwie, ja, so einen sehr, zum Beispiel sehr so auf ihr Äußeres bedachte Erscheinung ist, irgendwie mit so blondierten Haaren und so weiter, und mit hohen Schuhen und, genau, und wie du gerade auch schon gesagt hast, so sich da irgendwie so sehr bewegt, wie als, ja, hätte sie da irgend so eine Verabredung oder so. Das finde ich schon auch nochmal wahnsinnig interessant, dass das, ja, vielleicht nochmal so ein bisschen, auch noch eine Korrektur ist von Annahmen, die man darüber hat, wie so ein Prozess aussehen sollte. Und vielleicht sagt es so ein bisschen auch was darüber aus, ja, mit welchen Bildern man überhaupt an Gerichtsprozesse drangeht oder auch an derartige Gerichtsprozesse drangeht. Vielleicht können wir ein bisschen darüber nochmal jetzt reden, was dann da letzte Woche passiert ist. Ihr habt ja jetzt gerade auch schon mal erwähnt, dass diese Technik so mies war und das ist ja dahingehend wichtig, dass es nachdem die schon erwähnte Einlassung stattgefunden hat, wo die Anwältin ja nochmal was verlesen hat, was die Angeklagte selber geschrieben hat, wo es ja darum ging, dass sie nochmal ein paar Sachen klargestellt oder nochmal in eigene Worte gefasst hat, dass es dann vor allen Dingen ja erstmal 1,5 Prozesstage nur aus dem Verhör bestanden. Dem polizeilichen Verhör, was dann in einer sehr schlechten Video- und vor allen Dingen Audioqualität dann dort präsentiert wurde. Und vielleicht kann man einfach nochmal so drauf eingehen, was ist Thema dieses Verhörs gewesen und was waren so unsere Beobachtungen dabei und vielleicht auch an der Stelle nochmal, welchen Eindruck hatten wir von der Angeklagten dann während dieser abgespielten Videoaufnahmen. Also ich finde zum Beispiel sehr interessant, dass sie, ich finde in der sowohl in der Einlassung als auch in den Polizeiverhören, ich habe es mir irgendwie nochmal aufgeschrieben, was sie da auch selber für Worte teilweise verwendet, dass sie dann zum Beispiel von einer Gemeinschaft der Leidenden gesprochen hat. Und so mein Gesamteindruck wäre auf jeden Fall, dass es ihr darum geht. Ich glaube, sie sagt es auch an einer Stelle, hat sie während dieser Polizei oder in einem der Polizeiverhöre hat sie gesagt, am Ende bist du das Opfer. Das war ihre Aussage. Und ich glaube, das ist etwas, was da passiert, dass sie quasi da auf eine Art versucht, sich selbst als Opfer darzustellen. Ja, durchaus auch mit Schilderungen von Sachen, die wirklich heftig sind, die irgendwie passiert sind. Also irgendwie ist auch Etappen von irgendwie Flucht durch die Wüste und so weiter oder auch Gewalt, vor allen Dingen ja durch den zweiten Ehemann, die sie irgendwie erfahren hat und so, aber sozusagen, dass ihre gesamte Erzählung irgendwie darauf abhebt, da so in irgendwas reingeraten zu sein, auch so ein bisschen unwissend, auch so ein bisschen unklar, wohin eigentlich geraten. Und ich fand zum Beispiel auch sehr interessant insgesamt, dass ihre ganzen Erzählungen so sehr räumlich sind und dann immer daraus bestehen, dass sie sagt, wir waren an dem einen Ort und dann kamen irgendwelche Männer mit einem Auto und dann wurden wir an den anderen Ort gebracht und sozusagen sie skizziert das wie so eine sehr große Irrfahrt, die ihr da irgendwie so widerfahren ist quasi, wo es so bestimmte prägende Orte dann gibt oder so, aber wo zum Beispiel auch überhaupt nicht die territorialen Zusammenhänge oder irgendeine Idee von damit verbunden ja halt auch irgendeine Idee von so geopolitischen Interessen oder sowas, das kommt alles komplett nicht vor, sondern es ist irgendwie eine reine Erfahrung von Wegen, die sie irgendwie alleine oder in Begleitung irgendwelcher Leute und die sie auch nicht so richtig benennen kann, zurückgelegt hat, die sie dann irgendwo hingebracht haben, wo wieder irgendwas passiert war, mit dem sie dann umgehen musste. So, und ich glaube sozusagen, das ist so ein bisschen, das war so mein Eindruck, als so ein total prägendes Moment von, genau, sie stellt sich da als jemand, die so schlittert oder ja, so umherirrt irgendwie von einem Ort zum anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt, aber das fand ich irgendwie auf jeden Fall bemerkenswert.
Zumindest am Freitag ist auch aufgefallen, dass sie, beziehungsweise sie hat auf die Frage, was das Schlimmste an der Zeit war, geantwortet, das Lager, wie eingesperrtes Vieh, wir wurden seelisch kaputt gemacht. Also das Leiden auch in diesem Lager beginnt, in der Gefangenschaft und sie auf jeden Fall das Opfer ist und gleichzeitig die Heldin, weil sie vor Ort sich ganz viel eingesetzt hat und genau alles in die Hand genommen hat, sehr pragmatisch an die Zeit herangegangen ist. Und zu diesem Detailwissen von Räumlichkeiten ist mir auch aufgefallen, dass sie genau weiß, in welchem Stockwerk welche Wohnung war, wie die Vorhänge aussahen, an welcher Kreuzung das war. Aber ob sie Nachrichten von ihrem Facebook-Account verschickt hat oder nicht, da kann sie sich nicht dran erinnern. Und also genau, dass sich das sehr gegenübersteht, sie teilweise sehr detailliertes Wissen hat und dann ganz große Lücken.
Den Aspekt mit diesem Detailwissen finde ich auch nochmal sehr interessant, dass sie sozusagen, zumindest an dem Tag, in dem ich da war, sehr so alltagsweltliches Wissen wiedergeben kann. Dann gab es dieses und jenes Gemüse und so Dinge, die sozusagen ja irgendwie so eine bloße Alltäglichkeit irgendwie berühren. Da konnte sie irgendwie was zu sagen. Aber sozusagen zu größeren Zusammenhängen hat sie halt die ganze Zeit vorgegeben, irgendwie nichts sagen zu können. Und so, vielleicht kommen wir da ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber solche Fragen mit, welche Organisationen haben sie ausmachen können vor Ort oder so, ist alles diffus irgendwelche Gruppierungen. So, und sie spricht ja gar nicht irgendwie ja von Organisationsformen oder politischen Zusammenhängen oder ja solchen Fragen irgendwie. Politischen Entwicklungen, ja.
Ich glaube, das sie hat ja auch nochmal einfach gesagt, irgendwie, dass ihr das ja auch zu komplex war, ne? Also gerade die Konflikte, die vor Ort herrschen, das waren für sie einfach nur zu viele Akteure und ihr fehlte das einfach einfach an Kompetenz, um da überhaupt auch so durchzusteigen nach ihrer eigenen Aussage, ne? Und das sind ja auch so Sachen, die man ja vielleicht auch sehr stark auch in ihrer Biografie auch wiederfindet, ne? Du hattest es ja gesagt, gerade auch mit dem Herumirren, also auf der Suche sein, ne? Dass sie ja selber eigentlich aus der Einlassung oder aus den ersten Minuten der Vernehmung hervorgegangen ist, dass sie sich ja doch eigentlich auch sehr bewusst dazu entschieden hatte, nach Syrien zu gehen und sich überhaupt dem Islam zu verschreiben und so mich auf der Suche nach irgendwie Gemeinschaft und so, die sie ja in ihrer eigenen Familie zum Beispiel ja nicht gefunden hat und so, ne?
Ja, sehr gut, dass du da nochmal eingehst, weil ich darauf eingehst, weil ich glaube, ich fände das sehr gut, wenn wir nochmal so ein bisschen versuchen, von Anfang an im Sinne von, was sind eigentlich nochmal so biografische Hintergründe bei ihr, die jetzt so ein bisschen deutlicher geworden sind, darauf nochmal eingehen und eben auch nochmal so ein bisschen einzoomen auf diese Frage von, was ist eigentlich passiert, bevor sie beschlossen hat, nach Syrien zu gehen. Genau, könnt ihr so ein bisschen nochmal was dazu sagen oder können wir zusammen nochmal ein bisschen drüber reden, was wir so einen Eindruck davon haben, was so ihr sozialer und ökonomischer Background eigentlich ist und was da biografisch bei ihr los war, was quasi dazu geführt haben könnte oder was zumindest den, sagen wir, irgendwie Nährboden bereitet hat dafür, dass sie zu diesem Entschluss gekommen ist.
Ja, auf jeden Fall, da gab es sehr viel Stoff zu, was aber auch vielleicht nochmal ein bisschen das aufgreift, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nämlich, dass es super schwer ist zu unterscheiden zwischen dem Bild, was sie zeichnet, um als Prozessstrategie sozusagen einer schwereren Strafe zu entgehen, einerseits. Zweitens, was möglicherweise tatsächlich sozusagen unbewusst bei ihr für eine Erzählung über sich selbst sozusagen entstanden ist, um sich sozusagen zu entschulden, um sozusagen diese negativen Anteile, die sie da sozusagen als Täterin im Islamischen Staat oder Mittäterin im Islamischen Staat sozusagen auszeichnet, um die sozusagen von sich abzuspalten und wegzudrücken, also wo sozusagen versucht sie ein Selbstbild zu retten, ohne dass das Teil von einer Prozessstrategie ist. Genau, und das Dritte ist, wo ist wirklich sozusagen diese Erzählung über sich selbst eine Realität? Und das ist sozusagen ja eben das, was in so einem Gerichtsverfahren meines Erachtens zwar Ziel ist, aber nicht so richtig zur Geltung kommt, weil die Richterinnen und Richter, die Richterin nur oder sozusagen vor allem auf diese Wahrheitsfindungsebene sozusagen fokussiert sind, aber sich eben nicht die Frage stellen, an welchem Punkt ist das sozusagen, soll das der Entlastung dienen und an welchem, also einer Prozessentlastung, darauf sozusagen legen die Wert, aber an welcher Stelle soll das für die Angeklagte auch eine psychologische Entlastung bilden, darauf geht das Gericht so gut wie nicht ein und das macht es sehr, sehr schwer, da sozusagen tatsächlich durch dieses Dickicht an Fakten, die sie da präsentiert, sozusagen durchzusteigen. Genau, und das macht sich dann vor allem an dieser Gegenüberstellung von Polizeiverhör und ihrer Einlassung am zweiten Prozesstag und der Befragung am dritten und vierten Prozesstag meines Erachtens sehr deutlich, dass sozusagen diese Erzählung, die sie über sich selbst erstmal beim Polizeiverhör hatte, mehr oder weniger in sich zusammengebrochen ist. Also die sozusagen dieser Versuch, sich selbst darzustellen, als ich wusste ja gar nicht und ich wollte nur helfen und das war alles viel zu unübersichtlich und ich hatte mit nichts zu tun und weiß von keinen Strukturen und weiß von keinen Netzwerken. Sozusagen durch die Art und Weise, wie die Richterinnen auch sozusagen diesen Prozess choreografieren, nach und nach erstmal ins Bröckeln gekommen ist und jetzt, glaube ich, dann am Freitag auch tatsächlich meines Erachtens sozusagen substanziell in Frage gestellt worden ist.
Ich würde vielleicht noch kurz anschließen an das, was du gerade gesagt hast, weil ich das auch sehr spannend fand, dass ihre Erzählung sehr in sich schlüssig wirkt und sie auch von der, also sie eher sehr genervt und etwas gelangweilt, also unbeteiligt da sitzt und dann aber viel emotionaler wird und man ihr die Überforderung richtig anmerkt und sie auch dann am Freitag häufiger versucht hat, den Ball an die Richterin zurückzuspielen und dann gefragt hat, ja, was wollen Sie denn jetzt hören? Was soll ich denn dazu sagen? Und das irgendwie sehr spannend war, dass sie doch dann schnell irgendwie überfordert ist mit ihren eigenen Widersprüchen.
Vielleicht an der Stelle ja auch nochmal, ich finde das schon auch sehr, sehr interessant, dass ich finde, sie kann sehr gut erzählen. Also, und da aber, glaube ich, kommen genau solche Sachen ja auch nochmal zum Tragen, dass sie manche Sachen sehr, sehr rafft und da sind sozusagen total große Zeitsprünge irgendwie drin und manche Sachen, was wir eben schon hatten, diese Frage von den Details, da werden dann Sachen irgendwie total ausgeschmückt und auch sehr von ihr, ich fand, teilweise wurden ja Sachen auch sehr szenisch dargestellt, also manchmal, wenn sie berichtet hat über Zusammentreffen, sei es jetzt mit den kurdischen Kräften oder auch mit irgendwelchen anderen Islamistinnen oder so, dass sie dann auch so in direkte Rede verfallen ist und irgendwie so deren Stimmen irgendwie nachgemacht hat und so Sachen und also da hat sich bei mir zumindest auch ein bisschen der Eindruck dargestellt, naja, das ist schon auch, also das ist sozusagen, die erzählt da schon auch so ihr Leben. Also das ist quasi, die findet da jetzt auch Leute, die ihr zuhören quasi, dass sie mal halt dieses ganze Abenteuer, was ihr so widerfahren ist, irgendwie so ein bisschen ausbreiten kann. Ja, genau. Und das, ja, das macht es so schwierig, glaube ich, auch selber dazu zu hören und auch diese Frage, die wir gerade hatten von, was davon ist Strategie, was davon ist bewusst, was davon ist unbewusst und so. Aber ich glaube, das sind ehrlich gesagt auch wahrscheinlich Probleme oder Phänomene, die bei allen möglichen Gerichtsprozessen eine Rolle spielen, weil du natürlich immer diese Frage davon hast, wie erzählen Leute irgendwie ihr Leben und wie präsentieren sie sich. Vielleicht können wir tatsächlich noch mal ein bisschen genauer zurückgehen, wie sie sich präsentiert oder wie sie schildert, wie sie da hingekommen ist. Weil ich finde, es ist immer noch so ein bisschen unklar und es wird es vielleicht auch noch bleiben, wie überhaupt sie diese Ausreise beschlossen hat. Und ich finde so da zum Beispiel noch mal sehr interessant, dass jetzt ja tatsächlich deutlich geworden ist, dass zumindest ihr, ich weiß nicht, ob da schon erster Mann, aber also der erste Mann, der da irgendwie eine Rolle spielt, dass der eben dann doch auch in so einem kriminellen Milieu irgendwie unterwegs war. Da hat sie ja jetzt davon gesprochen, dass er irgendwie bei den Hells Angels auch war, wo sie sagt, dass der ist dahin abgerutscht. Und gleichzeitig spricht sie ja auch sehr stark davon, dass er sie irgendwie aus ihrem eigenen Elternhaus irgendwie rausgeholt hat und so weiter. Und ich hatte da auch nochmal mir unterstrichen, dass sie eben an so Stellen, vor allen Dingen da ja viel von ihrem Vater spricht und er irgendwie sagt, dass sie Gefahr läuft, eine Schlampe zu werden. Und diese Idee oder dieses Bild, keine Schlampe sein zu wollen, das hat sie meines Erachtens mehrmals betont. Und vielleicht kann man noch mal kurz was dazu sagen, weil wir uns ja auch wirklich einfach interessieren für so Geschlechterbilder und Geschlechterrollen. Sind euch da noch Sachen aufgefallen oder was würdet ihr dazu sagen, welche Rolle das so gespielt hat in dieser Phase, eben bevor sie ausgereist ist oder auch in diesem Übergang zu, wo sie sich dann erst angefangen hat, nur für den Islam zu interessieren und dann eben aber auch Islamistin geworden ist?
Ja, ich würde sagen, der erste männliche Charakter sozusagen, der in dem Gefüge eine ganz zentrale Rolle spielt, ist, wie du gerade auch schon erwähnt hast, ihr Vater, der wohl ein gewalttätiger, patriarchaler Mann gewesen sein soll, mit dem sie auch sozusagen genau diese patriarchale Gewalterfahrung durchgemacht hat, der Alkoholprobleme hatte und sozusagen nach der Trennung von der Mutter sie bei dem Vater gewohnt hat und da sozusagen offensichtlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung quasi auch dann übrig gehalten hat. Wovon sie dann sehr positiv berichtet hat, war ihre Oma, bei der sie immer wieder die Sommer verbracht hat während ihrer Kindheit, die sehr streng christlich-evangelisch gewesen sein soll. Also sie ist sozusagen in einem zwar bei den primären Eltern, also jetzt Vater und Mutter, wenig religiösen Haushalt aufgewachsen, obwohl sie auch christlich-evangelisch waren, ist sie sozusagen erst bei der Oma so richtig mit Religion in Kontakt gekommen. Und die Oma war wohl sehr streng oder fromm, wo man ja vielleicht auch sozusagen diese Frage nach der christlichen Sexualmoral, die da in der Familie eine Rolle spielt, sozusagen aufwerfen könnte. Jedenfalls hat sie da sehr positive Erinnerungen dran, an diese Zeit. Sie wendet sich laut ihrer eigenen Aussage dann von der Religiosität mit 14, 15 dann ein Stück weit ab, fängt eine Ausbildung an und lernt in dem Zusammenhang Serkan E., also ihren ersten Ehemann kennen, der sie einerseits zwar aus dieser patriarchal gewalttätigen Familienkonstellation mit dem Vater herausholt und sie in seine Familie mehr oder weniger reinholt, eine nicht religiöse muslimische Familie, die sie nach eigener Aussage wie eine Tochter aufgenommen hat. Und dieses Motiv von er holt sie sozusagen aus diesem patriarchalen Verhältnis raus, spielt, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle, auch für die Bindung, die sie dann sozusagen zu Serkan E. aufbaut. Sie bricht in dem Zusammenhang ihre Ausbildung ab mit 17, 18, glaube ich. In der Zeit ist Serkan zunehmend dann in diesem Hells Angels Milieu unterwegs, der in der Security-Branche erstmal gearbeitet hat und dann darüber in die Hells Angels Kontakte reingekommen ist. Und da wird es jetzt so ein bisschen unklar und dazu hat sie sich noch nicht so richtig geäußert, ob sie zum Beispiel von dieser Schießerei mitbekommen hat, in der Serkan E. offensichtlich beteiligt war, auch wenn er rechtskräftig verurteilt worden ist, bevor er nach Syrien ausgereist ist, was eine Schießerei sozusagen innerhalb des Hells Angels gewesen sein soll. Ob sie davon etwas mitbekommen hat oder nicht, ist unklar und da hat das Gericht bislang auch keine Frage nachgestellt. Für uns kam überraschend, dass die beiden unabhängig voneinander sich dem Islam zugewandt haben, also sozusagen Serkan E. von einer nicht-religiösen Familie dann zum Islamismus und Elina F., die dann sozusagen von einer christlich-evangelischen Familie dann zum Islam konvertiert ist und dann direkt in ein salafistisches Milieu quasi eingestiegen ist. Und das haben die während einer Trennungsphase gemacht und im Moment scheint es so, als hätten die nichts voneinander quasi gewusst und hätten sich dann bei einer salafistischen Stadtteilaktion in Wandsbek wieder getroffen, wo sie dann auch 3 Wochen später dann geheiratet haben nach islamischem Ritus, was sozusagen auch für den weiteren Prozessverlauf relevant ist, nämlich dass die nicht nach bürgerlichem Recht geheiratet haben, weswegen auch die Familienmitglieder von Serkan E. sich nicht auf das Aussageverweigerungsrecht berufen können.
Was ja irgendwie auch nochmal so ganz spannend ist, dass sie einfach so einen Prozess gemacht hat, nämlich welche Religion passt zu ihr. Sie hat ja gesagt, dass sie sich ja mit allen Religionen irgendwie sehr stark auseinandergesetzt hat, mit ihrer einzigen Freundin auch irgendwie damals. Und für sie halt so der Islam dann in dem Punkt am überzeugendsten war, gerade weil hier viel auf Gemeinschaft gesetzt worden ist, nämlich diese Gemeinschaft, die sie ja immer sehr stark sucht und die sie an ihrer eigenen Familie ja nicht gefunden hat, nämlich dass sie sich mit ihren Problemen auch nicht an ihre Geschwister wenden konnte und so, weil die alle eigene Probleme auch hatten. Und halt mit dem Vater, mit dem sie ein sehr zerstörtes Verhältnis auch hatte, auch nicht und so, sondern erst dann durch die Familie, durch Erkan E. irgendwie positive Erlebnisse mit Gemeinschaft gemacht hat, ne? Und wahrscheinlich ja auch so positiv, dass sie immer auf der Suche danach ja auch war dann. Und dann sie ja auch selber sagte, dass sie gar nicht so einen Begriff hatte auch von so Salafismus und so, sondern einfach da ja auch in diesen Kreisen gesagt worden ist, dass man muslimischen Leuten auf der ganzen Welt helfen muss und dass ja auch gerade die Lage in Syrien besonders bedrohlich ist, ne? Und dass sie das ja auch sehr stark angesprochen hat dann an der Stelle.
Das finde ich, glaube ich, in dem Zusammenhang auch nochmal eine ganz spannende Frage. Wieso oder wie genau ist sie genau in dieses Milieu gekommen? Weil ich finde, also das, was du gerade schon gesagt hast, dass sie irgendwie, wir hatten ja jetzt diese Beschreibung, dass sie da schon früher irgendwie so eine Art Irrweg vielleicht geht oder dass sie, ne, also ich meine, alle möglichen Teenies oder so suchen halt in so einem Zeitraum nach irgendwelchen Dingen, die ihnen irgendwie helfen sollen und vor allen Dingen, wenn man irgendwie aus einer scheiß Familie kommt. Und ich finde sozusagen erstmal das total plausibel, dass sie sagt, sie hatte, glaube ich, auch die Formulierung, sie hat nach einer Gebrauchsanweisung fürs Leben gesucht, dass das irgendwie Leute machen und dass sie die auch in Religion finden muss und kann man kritisieren, aber es ist sozusagen erstmal noch nicht außergewöhnlich oder so. Und ich finde so, dass sie ja zum Beispiel an der Stelle auch nochmal gesagt hat, dass ihr gefallen hat, dass die Frau im Islam so viele Rechte hat und akzeptiert und respektiert wird. Wie passt das damit zusammen? Oder ich verstehe das noch nicht so ganz oder frage mich, ob da noch in den anderen Prozesstagen mehr zu gesagt wurde. Wie passt das dazu, dass sie ausgerechnet dann eben in so ein salafistisches Milieu halt reinkommt? Also sie hätte sich ja auch irgendeine liberale muslimische Gemeinde aussuchen können. Können wir uns das erklären, was da passiert ist?
Ich finde das außerordentlich schwierig zu sagen, wie sie da genau reingekommen ist und warum sie sozusagen diese beiden Moscheen am Dammtor und in Wandsbek, die sozusagen als salafistische Moscheen gelten, ausgewählt hat. Dazu hat sie auch nichts gesagt. Und meine Vermutung wäre, dass es da noch Kontakte oder Personen gibt, die dafür eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Also sie hat zumindest quasi eine Freundin erwähnt, mit der sie auch diesen Prozess der Radikalisierung, wenn man den Begriff verwenden will, sozusagen durchgemacht hat, mit der sie auch sozusagen über Religion nachgedacht hat. Sie hat auch selber gesagt, sie war auf der Suche nach einer Religion und das wurde ja gerade schon erwähnt, hat da verschiedene sozusagen durchgespielt und meinte eben, dass ich sozusagen mich dem Islam zugewandt habe, lag daran, dass ich zu dem Zeitpunkt muslimische Freundinnen hatte. Wenn ich christliche gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht weiterhin Christin geblieben oder wenn ich Therapie gemacht hätte, dann hätte ich mich vielleicht keiner Religion zugewandt. Das heißt, für sie sozusagen spielte jetzt der Inhalt dieses Glaubens laut jetziger Darstellung sozusagen gar nicht mehr so eine große Rolle. Sie hat halt dann auch gesagt, warum sie sich nicht dann weiter dem Christentum zugewandt hat. Meinte sie, sie will ja keine Nonne sein, weil sie was vom Leben wollte. Also sozusagen genau diese Frömmigkeit dann irgendwie abgelehnt hat, die sie dann beim Islamismus trotzdem wieder übernommen hat. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, wie das zusammenpasst. Was auf jeden Fall für diese Frage eine zentrale Rolle spielt, wie sie sich da quasi weiter in eine islamistische Szene reinbewegt hat, war auf jeden Fall eine Veranstaltung offensichtlich, wo es eben um Syrien ging und wo sozusagen aus dort ihrer eigenen Aussage sehr emotionalisiert wurde mit sozusagen der Diskriminierung von Muslimen weltweit. Also sie sozusagen so eine Art von, ja, wenn man so will, antirassistische Perspektive sozusagen aufgemacht hat auf die Diskriminierung von Muslima und Muslimen in Deutschland, von Muslima und Muslimen in Europa, aber eben auch weltweit und da sozusagen das dann auch auf Syrien bezogen hat und da dann quasi bei dieser Veranstaltung eben ganz stark die Frage oder das Thema war sozusagen die Verfolgung der sunnitischen Muslime in Syrien und da sozusagen den Kampf gegen das Assad-Regime und sie wollte doch nur helfen, das ist sozusagen ihre eigene Erzählung, die sie sozusagen relativ unabhängig vom Inhalt des Glaubens da sozusagen formuliert. Und ich finde, nach allem, was sie sagt, klingt das plausibel als ein Teil sozusagen dieses Prozesses, in den sie sich da reinbegeben hat. Also ich würde es nicht sozusagen als reine Prozessstrategie oder positive Selbstdarstellung sozusagen begreifen.
Mir ist da gerade aufgefallen, dass es irgendwie spannend ist, von euren Erzählungen von den Prozesstagen, wo es darum ging, dass sich sehr viel mit Religion auseinandergesetzt hat und es irgendwie ein sehr bewusster Prozess auch irgendwie war, diese Suche. Und sie am Freitag, an dem vierten Tag, auf die Frage, was falsch gelaufen ist, gesagt hat, sie hätte ihr Leben nicht so geschätzt, sie hat nicht an die Zukunft gedacht und erst das Muttersein hätte daran was geändert. Und das steht ja schon auch wieder im Widerspruch zu dieser sehr ausführlichen, ich schaue mir alles an und dann rückblickend, aber ich habe mein Leben nicht geschätzt und ich habe einfach nicht an die Zukunft gedacht.
Ich finde das eh sehr interessant, dass sie eigentlich ihre eigene Handlungsfähigkeit in dem ganzen Prozess, in dem, was sie da jetzt ausgesagt hat, nur in diesem einen Augenblick ausmacht sozusagen. Also dass sie nur, also ansonsten passiert und widerfährt ihr irgendwie alles und irgendwelche Männer sind dafür verantwortlich oder so. Und an dieser einen Stelle, wo sie sich eben entscheidet für die Religion, das ist der einzige Moment, wo sie wirklich so als so eine handelnde und auch ja planende oder sich entscheidende Person irgendwie auftaucht. Und genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Kontrast irgendwie, dass sie das so ein bisschen, oder das so ein bisschen unklar ist, ob wir auch jetzt davon sprechen können, dass sie da nur reingeraten ist, weil ich glaube da noch nicht so ganz dran, ehrlich gesagt. Irgendwie, ja. Vielleicht können wir ja noch mal, bevor wir jetzt dann darüber reden, wie sie wirklich ausgereist ist und welche Rolle auch eben ihr erster Mann in diesem Prozess gespielt hat, auch noch mal kurz darauf eingehen, inwiefern sie auch eben in dieser Übergangsphase Rassismus thematisiert oder ob zum Beispiel auch als von Rassismus betroffen erachtet oder ja, genau, hat sie da irgendwie einen Blick drauf oder was sozusagen, du hattest ja eben schon mal das so ein bisschen flapsig gesagt, dass sie da auch eine antirassistische Agenda zumindest so im Selbstbild nach irgendwie hat oder so. Aber gibt es so da noch eine andere Antwort dafür, ob sie irgendeine Stelle Rassismus erwähnt?
Ja, ich würde an der Stelle vielleicht nochmal sozusagen so ein bisschen relativieren, weil das mit der antirassistischen Agenda ist natürlich nicht so gemeint, dass sie tatsächlich eine antirassistische Perspektive hat, weil im Gegenteil ist sie selbst voller Stereotype, Bilder und rassistischer Vorurteile und Vorstellungen über andere, ich sag's mal so, Völker und Kulturen, die sie sozusagen sehr, sehr negativ bewertet und sehr homogenisierend betrachtet. Und auch zum Beispiel über genau, alles immer ständig sozusagen einordnet in die, das ist deren Kultur, die machen das halt so und so, bis hin zu sozusagen einem Moment, wo sie auch nochmal darüber reflektiert, warum sie dann aus Syrien wieder nach Deutschland wollte, meinte sie, ja, ich habe ja viele Länder und Kulturen und Völker gesehen und habe gesehen, dass ich hier hingehöre. dass sozusagen ich nach Deutschland gehöre. Und dass sie eben nicht sozusagen über eine Frage von einer politischen Zugehörigkeit macht, sondern über eine kulturelle oder ja vielleicht auch sogar eine völkische, aber das wird nicht so richtig offensichtlich sozusagen. Aber sie hebt die ganze Zeit hervor, dass sie sozusagen ja da schon irgendwie in so einem homogenen Kulturräumen-Konstruktion sozusagen denkt. Und insofern meinte ich sozusagen eher so ein gängiges Motiv, was im Islamismus auch bedient wird, was als antirassistisch auch, würde ich sagen, teilweise missverstanden wird, dass die tatsächliche und reale Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen in Deutschland und Europa und aber auch weltweit dann sozusagen zu so einer positiven Identifikation führt. Das sieht man bei ihr relativ deutlich, dass sie sich selber dann ja da quasi in eine Religion reinbegeben hat, die sie als Opfer betrachtet hat und sich selbst dadurch zum Opfer machen wollte oder gemacht hat sozusagen. Also nicht Empathie, sondern Identifikation als Mittel gewählt hat. Und das ist ja etwas, was sozusagen konträr zu einem antirassistischen, einer antirassistischen Perspektive steht.
Also auch so, ja, ganz konkret war ja irgendwie, dass sie ihre Ausbildung ja auch aufgrund des Tragens eines Kopftuches sozusagen verloren hat. Ne? Wäre ja irgendwie so der erste Punkt, wo sie das ja irgendwie auch nochmal so selbst gespürt hat, vor allen Dingen auch. Ne? Und da war sie ja dann, glaube ich, gerade mal 17 Jahre alt oder so, ne? Also auch noch sehr jung und auch gerade noch sehr am Anfang dieser Selbstfindungsphase, dann, die sie dann da ja gestartet hat.
Es scheint ja dann irgendwie vor allen Dingen aber diese eine Veranstaltung gewesen zu sein, die auch ja nicht nur bei ihr, sondern sie sagt ja auch dann, die Männer haben sich verpflichtet gefühlt, da was zu machen. Also diese eine Veranstaltung, die irgendwie dazu geführt hat, dass nicht nur sie, sondern eben mehrere Leute anscheinend auf die Idee kamen, sich nach Syrien zu begeben. Weiß man irgendwie noch mal ein bisschen was darüber, was das für eine Veranstaltung eigentlich war? Also wo sie stattgefunden hat, welche Strukturen vielleicht dahinter stecken auch und ja, wer das eigentlich organisiert hat und was da stattgefunden hat?
Das ist eine von diesen Sachen, zu denen sie eigentlich so gut wie nichts mehr weiß und sagen kann. Weder Leute erwähnt, noch Netzwerke so richtig erwähnt. Also sie kann schon sagen, dass das halt eine Moschee in Wandsbek war und ich glaube, diejenigen, die sich mit der Hamburger islamistischen Szene auskennen, wissen dann, was gemeint ist sozusagen, aber sie hat da keine... sie hat dann sozusagen nur relativ detailreich nochmal beschrieben, wie da sozusagen emotionalisiert wurde, wie Betroffenheit quasi hergestellt wurde und dass das sozusagen auch Männer und Frauen unterschiedlich emotionalisiert wurden durch die islamistische Propaganda. Also die Männer sozusagen eher in diesem soldatischen, männerbündischen, auch schon sozusagen sich auf eine Vorstellung von einer kriegerischen Männlichkeit des nach Syrien Ausreisens sozusagen vorbereitet wurde und die Frauen eher in diesem helfenden, NGO-mäßigen, unterstützen, Spenden sammeln, genau, Essen verkaufen und irgendwie sozusagen, ja, sozusagen in auch so eine sehr stereotype Rollenteilung oder Aufgabenteilung sozusagen der Unterstützung islamistischer Netzwerke und Strukturen beschrieben hat.
Vielleicht wird es da ja auch noch mal ein bisschen genauer darum gehen, diese Strukturen zu beleuchten, aber das scheint mir bislang auch ein bisschen schwierig zu sein, noch mal einen genaueren Einblick darin zu bekommen, welche Netzwerke und mit welchen Personen sie da jetzt eigentlich ganz genau zu tun hatte. Genau, vielleicht kann man noch mal genau dazu zurück, warum sie jetzt da geblieben ist und was wir denken, was sie daran jetzt so gereizt hat. Genau, und ich glaube, eine sehr deutliche Sache ist ja ist ja irgendwie diese Idee von, dass sie da was bekommt und zwar auch als Frau etwas bekommt, was sie in ihrem Leben bislang noch nicht bekommen hat. Also ich hatte auch im Kopf, dass sie an einer Stelle nochmal formuliert, dass sie vor allen Dingen, als sie dann schwanger geworden ist, dass sie sagt, dass sie halt wie eine Prinzessin behandelt worden sei. Und dass das ja für sie einfach total wichtig war, diese Frage auch tatsächlich ja irgendwie von Respekt und als Frau respektiert zu werden, dass das irgendwie was war, was sie da halt selber eben auch sehr in den Vordergrund gestellt hat. Vielleicht können wir so ein bisschen zusammentragen, was sie da für Frauen- und Männerbilder jeweils irgendwie angelegt hat und was wir denken, wie sie das auch, ja, wie sie das irgendwie zeichnet quasi.
Ja, ich kann ja mal kurz zumindest was zu dem Männerbild sagen, was sie sozusagen so durchscheinen lässt. Sie macht das sehr stark in Kontrast zwischen den beiden Ehemännern sozusagen. Also der Serkan E. erscheint bei ihr als sozusagen ein richtiger Mann, also auch in ihrer emotionalen Bindung an ihn. Also immer wenn es auf ihn zu sprechen kommt, merkt man, und das hat sie selber auch gesagt, sie hat den Tod von ihm noch nicht überwunden. Das heißt, sie hat sozusagen ein sehr hohes Ideal, ein sehr starkes Bild von diesem männerbündischen, durchaus ja patriarchalen Mann. Demgegenüber stellt sie Abu Hamza, ihren zweiten Ehemann, mit dem sie auch ihr zweites Kind bekommen hat, wo wir, glaube ich, im ersten Podcast uns noch nicht so sicher waren, ob das eine freiwillige Ehe war oder nicht. Sie hat das jetzt in dem ganzen Prozess als eine Zweckehe bezeichnet, für sich sowohl wie für ihn. Und sie spricht sehr verächtlich über ihn, entmännlicht ihn in ihrer Sprache permanent, macht ihn lächerlich. Genau, er hat auch gelogen, was sein Alter betrifft, was für sie sozusagen gar nicht ginge. Und sozusagen in dieser Vorstellung von sozusagen einer guten Männlichkeit kommt er so überhaupt nicht vor, sondern er repräsentiert all das, was sozusagen an Männlichkeit sozusagen negativ ist und eben im Kontrast zu diesem männerbündischen Serkan E. steht.
Ich hatte das Gefühl, am vierten Prozesstag, dass ihr Frauenbild auf jeden Fall nur über die Mutterrolle funktioniert. Also wenn sie sich positiv auf Frauen bezieht, dann als liebevolle Mütter, als umsorgende Mütter. Und genau, es gab irgendwie eine Freundin, bei der sie eine Weile gewohnt hat. Und da hat sie auch gesagt, die hat ihr geholfen, weil sie wie eine kleine Schwester für sie war. Also es bewegt sich alles sehr in diesen Familien, in so einer Familiensprache. Und auf der anderen Seite fallen häufig sehr abwertende Äußerungen zu anderen Frauen, die sie irgendwie zu stark sind, die genau, ein großes Feindbild auf jeden Fall Kurdinnen, die auch dann beklauen und genau eine zentrale Rolle in der Zeit im Lager gespielt haben als klares Feindbild.
Ja, ich finde auch nochmal sehr interessant, dass sie hauptsächlich von Männern spricht, die irgendwas machen. Also alle Leute, denen sie begegnet, die sozusagen irgendwie aktiv sind, sind immer nur Männer. Und ansonsten ist es so, dass sie davon spricht, dass sie irgendwie in den Frauenhäusern, mehrmals in so Frauenhäusern unterkommt. Aber dass es da zum Beispiel auch keine Schilderung von irgendeiner Form von Solidarität oder Zusammenarbeit oder sonst irgendwas gibt, sondern zum Beispiel, dass sie dann eher so Konkurrenzerzählungen aufmacht. Irgendwie jede will die bessere Muslima sein und so. Und gleichzeitig hat sie auch in dem Kontext irgendwie stark gemacht, dass man so schnell der Spionage verdächtigt wird und deswegen müssen alle sich sozusagen anpassen und schildert da insgesamt, finde ich, so ein bisschen so eine Kultur, auch vielleicht sogar eine weibliche Kultur von so Denunziation oder drohenden Denunziationen oder so. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein Ding, was sehr schnell irgendwie als so eine Entlastungsstrategie vorkommen kann. Und gleichzeitig, finde ich, sagt es aber ja auch nochmal total viel darüber aus, wen sie eben als handlungsmächtig ausmacht und wenn nicht und wem sie auch vertraut und wem nicht. Also ne, ich finde, es ist so ein bisschen auf eine Art, den guten Männern kann sie halt vertrauen, wo sie ja zum Beispiel auch nochmal den kurdischen Offizier anführt, der sich so gentleman-mäßig bei ihrer, ich glaube, Verhaftung dann wahrscheinlich verhalten hat, dem kann sie dann irgendwie so vertrauen. Und dann gibt es halt die ganzen anderen Männer, denen kann sie irgendwie nicht vertrauen, wie eben auch dem zweiten Ehemann. Aber dass quasi irgendwie Frauen irgendeine entscheidende Rolle spielen, in dem Sinne, dass man sagen kann, ich habe die und die Frau kennengelernt und dann hat sich etwas verändert oder dann konnte ich etwas anderes machen oder so. Solche Begegnungen kommen ja überhaupt nicht vor.
Ja, wobei sozusagen ihre Freundin, mit der sie diesen Schritt zum Islamismus quasi gemacht hat, schon einerseits, wo es aber tatsächlich in dieser Familienmetapher, wie gerade schon erwähnt, quasi überführt wird. Und die Frage ist noch, welche Rolle spielte die Mutter von Serkan E. in diesem ganzen Prozess? Weil das ist auch eine positive Figur, auf die sie sich immer wieder stark bezieht, die auch wohl bis zu 17.000 Euro für ihren Aufenthalt in Syrien quasi irgendwie aufgebracht hat, von dem noch nicht ganz klar ist, woher. Das heißt, es gibt sozusagen schon so zwei in ihrer Erzählung Frauen, die in diesem Familienkontext als positive Figuren erscheinen. Aber ansonsten, genau, sind das eher Männer, die mit Autorität ausgestattet sind, die für sie ein positives Bild abwerfen.
Vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch noch mal reden darüber, weil jetzt gerade schon die Sprache auf die Kurdinnen, denen sie da ja auch begegnet, gekommen ist, wie sie insgesamt über GegnerInnen des IS spricht und welche Erfahrungen sie da gemacht hat, welche Begegnungen sie da hatte. Also kommen bei ihr überhaupt Schilderungen davon vor, dass sie selber sozusagen einen Eindruck davon hat, wer jetzt eben zum Beispiel in dieser Anti-IS-Koalition ihr da sozusagen auch ja tatsächlich gegenüberstand? Also gibt es sozusagen da vielleicht nochmal so einen Vorschein oder so einen Eindruck von so einem Bewusstsein für diese gesamte politische Lage, die sie dann eben über so Schilderungen ihrer Eindrücke des politischen Gegners quasi transportiert?
Also mein Eindruck ist, sie spricht eigentlich insgesamt sehr wenig über allgemeinere Konstellationen, in denen sie verstrickt war, und politische Gegnerinnen oder Gegnerinnen des IS tauchen nur entweder auf als Kurdinnen, die als außerordentlich brutal und hinterhältig quasi dargestellt werden. Und die kurdischen Kämpfer tauchen gar nicht so richtig auf, außer an bestimmten Punkten, wo sie davon spricht, dass sie sich schützen müsste vor Vergewaltigungen durch Kurden. Also dass das sozusagen schon auch Teil ihres Feindbildes ist sozusagen, dass da sozusagen die äußerst brutalen kurdischen Kräfte quasi auf die IS-Stellung vorrücken und damit aber den IS selber gar nicht wirklich als brutales Regime sozusagen beschreibt. Zwar immer wieder erwähnt, aber nicht wirklich beschreibt, was da die Brutalität quasi war. Und dann das Assad-Regime, was sie als äußerst brutal beschreibt, was ja auch der Grund für ihre Ausreise war. Und das sind die einzigen, die sie irgendwie beschreibt.
Und also, genau, ich finde daran halt einfach nochmal so interessant, dass sie sozusagen diese ganze, weil man das sozusagen von hier aus ja vielleicht oft andersrum mitbekommen hat, dass wir darüber Bescheid wussten, dass männliche IS-Kämpfer die kurdischen Kämpferinnen fürchten. Also, dass sie fürchten, von einer Frau halt ja umgebracht zu werden. Und dass sie sozusagen so sehr darstellt, wie sehr diese Kurdinnen irgendwie die schlimmsten Frauen sind. Das fand ich sozusagen nochmal richtig bemerkenswert, dass sie das so verknüpft. Also einerseits dieses, die Kurden kommen irgendwie näher, die werden mich vergewaltigen, was ja sozusagen ja vielleicht auch etwas gewesen ist, was da irgendwie Kriegspropaganda halt gewesen ist und so. Aber dann halt auch nochmal so dieses ganz deutliche, vor allen Dingen nochmal die Frauen halt so hervorheben und zu sagen, in dieser Situation, wo sie dann Kurdinnen und Kurden begegnet, und sie ist ja, wenn ich es richtig erinnere, selber irgendwie ins Kurdengebiet auch extra gegangen, um halt ausreisen zu können quasi oder um ja wegzukommen vom IS, dass sie dann an der Stelle halt irgendwie das nochmal so unterstreicht, dass diese kurdischen Frauen sie ja anscheinend auf irgendeine Weise halt sozusagen beeindruckt haben, ne? Sonst würde sie das auf diese Art irgendwie nicht so darstellen. Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal auch darauf eingehen, ob sie überhaupt bereits, und wir sprechen ja immerhin schon über 4 Prozesstage insgesamt, mal Opfer erwähnt hat. Ob sie an irgendeiner Stelle einräumt, dass sie von etwas gewusst hat, Hinrichtungen, Ermordungen, Massaker, Genozid. Gibt es da so ein bisschen irgendwie Schilderungen von ihrer Seite, vielleicht ja auch Dinge, von denen sie tatsächlich oder vermeintlich erst im Nachhinein erfahren ist? Also welchen Stellenwert haben Opfer in ihrer Erzählung und kann sie darüber irgendeine Aussage treffen, was sie da an Morden und anderen Taten irgendwie mitbekommen hat?
Die Richterin hat sie auch sehr explizit nach all den Punkten gefragt und sie hat jede Frage zuerst verneint und dann ist ihr aber jeweils doch ein Beispiel eingefallen und dann sehr relativierendes Sprechen über die Verbrechen. Sie hat das Beispiel von einer, glaube ich, Jesidin genannt, die ihrer Meinung nach sehr zufrieden war als Sklavin, weil sie auch Kinder bekommen hat und der ging es gut. Und genau, auch bei einer Bestrafung hätte sie erst nichts mitbekommen und dann ist ihr doch ein Beispiel eingefallen von einem rauchenden Mann, der 40 Peitschenhiebe bekommen hat, die sie dann aber als sehr seicht beschreibt. Also auch genau, also permanent ist irgendwie relativiert und dass irgendwie bei all den Fragen der gleiche Rhythmus war von erstmal abwehren, dann doch Aber so schlimm war es eigentlich gar nicht.
Ja, und das, was sie sozusagen an Brutalität vom Islamischen Staat quasi mitbekommen hat, hat sie dann über die Propaganda-Videos gesehen oder die Videos, die der IS selber online gestellt hat. Oder andere Frauen, die darüber gesprochen haben, wo sie aber nicht so richtig gewusst haben will, ob das wirklich stimmt oder nicht, weil das sozusagen dann Gerüchte gewesen seien. Genau, das. Und ansonsten tauchen in ihrer Erzählung insofern keine Opfer auf, wenn sie nicht abstrakt bleiben und sie sich mit in irgendeiner Weise mit ihnen identifizieren kann. Also zum Beispiel sagt sie am Ende, was sie jetzt sozusagen am IS so schlimm fand, war, dass das Leben zerstört hat, also sehr allgemein Leben zerstört hat, dass das Familien zerstört hat, dass es mich zerstört hat. Das war sozusagen die Abfolge, in der sie das sozusagen beschreibt. Und insofern ist immer vorausgesetzt, dass bei dem Opfersein immer auch sie sozusagen als Opfer in Szene gesetzt wird in ihrer Erzählung. Und das zieht sich quasi, glaube ich, eigentlich die ganze Zeit durch.
Ja, gerade vielleicht ja auch an dem Beispiel, dass ja unter anderem ein Beweis, dass sie irgendwie daran tätig ist oder so, ist ja das Propaganda-Video, wo sie mitgespielt hat. Und da hat sie sich dann ja auch nochmal zu verhalten, nämlich dass sie gerade so erfahren hat, dass ja ihr erster Ehemann irgendwie verstorben ist, und das hat sie irgendwie sehr mitgenommen, sehr traurig gemacht. Und dann kamen halt die Leute vorbei und haben ihr, sie sagte, ein nicht funktionierendes Gewehr gegeben, haben ihr gesagt, dass sie diesen Text auf Deutsch vorlesen soll, und schon war sie in diesem Video drin und so, ne? Also genau da auch, dass sie da irgendwie ausgenutzt worden ist, dass ihre Lage ausgenutzt worden ist oder dass sie gar nicht so richtig bewusst wahrgenommen hat, was sie da jetzt eigentlich tut oder so, ne?
Es gab auch eine Frage nach eigener Bewaffnung, und das hat sie auch erstmal abgewehrt und gesagt, nee, also es lagen schon auch mal, ja, sie hat auch sprachlich so ein bisschen unbeholfen fast, also ich habe davon keine Ahnung, irgendwelche Rohre, ob das jetzt Granaten waren oder nicht, das weiß sie alles gar nicht so genau. Und da war sie aber auch sehr in der kümmernden, mütterlichen Rolle. Die hat sie dann halt sehr vorbildlich immer auf dem Balkon vor den Kindern irgendwie genau versteckt. Dann gab es im Prozess so eine Unterbrechung, weil sie stark angefangen hat zu weinen. Und als sie zurückkam, ist ihr eingefallen, dass es dann doch vielleicht so ein Foto gibt von ihr mit Weste, mit Granaten und Munition, wo sie auf einmal sehr genau wusste, wo die Munition an der Weste platziert waren, und da vielleicht auch wieder ein bisschen in dieses ja, rassistische, stereotypische Denken irgendwie gekommen ist, zu sagen, ja, das fand ihr Mann halt witzig und das ist deren Kultur, das machen die so, das, genau, das war ja nur ein Scherz, und genau, da auch sehr konfrontiert war mit diesen Widersprüchen, wenn ihre Erzählung nicht funktioniert.
Ihr habt ja letztes Mal darüber gesprochen, dass so ein bisschen Presse da war und sich das mal angeguckt hat. Wie ist es jetzt weitergegangen bei den letzten drei Prozesstagen? Wie ist mittlerweile so die Aufmerksamkeit für diesen Prozess? Und habt ihr vielleicht auch sonst nochmal Beobachtungen gemacht über ZuschauerInnen, die irgendwie aufgefallen sind oder die bislang noch nicht da waren?
Also ich würde erstmal allgemein sagen, das öffentliche Interesse für diesen Prozess ist sehr überschaubar. Es gab am Anfang, wie gesagt, diese Medienvertreterin der lokalen Presse aus Hamburg, und es gibt einen Sternreporter, der sehr regelmäßig quasi an den Terminen da ist, der wohl auch den Fall schon länger beobachtet und begleitet und auch sozusagen eine persönliche Ebene mit der Angeklagten auf eine Art hat, insofern als dass sie sich halt grüßen und sozusagen per Du zu sein scheinen. Ansonsten, genau, was schon gesagt wurde, dass da Juristinnen und Juristen in der Ausbildung teilnehmen, und das letzte Mal ein wohl für Hamburg sehr relevanter salafistischer Akteur beim Prozess war, der aber nur 1-2 Minuten quasi im Saal war. Ich glaube, das war am zweiten Prozesstag. Und das war jetzt dann am Freitag auch nochmal Thema. Also da hat sozusagen die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass er wohl bekannt sei aus anderen Verfahren quasi, und das sei auch schon an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Aber ansonsten ist die Aufmerksamkeit, würde ich sagen, im Moment geht sie gegen null.
Ja, ich hätte auch noch mal so ein bisschen recherchiert, ob es irgendwie gerade aktuelle Artikel irgendwie noch dazu gibt, aber habe eigentlich einfach auch keine gefunden, die jetzt so die erste Woche auch noch mal vielleicht Revue passieren lassen. Aber
dann vielleicht umso besser und umso wichtiger, dass wir versuchen, das ein bisschen zu dokumentieren und dass wir versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen, was da passiert, auch um zu ermöglichen, dass man darauf aufbauen und vielleicht noch mal Analysen entwickeln kann, was genau da eigentlich passiert ist, was das für ein Phänomen ist, was genau Frauen auch gerade zum Islamismus hinzieht und ja, welche Erzählung die über sich selbst dort präsentieren kann. Ich würde vorschlagen, dass wir es damit belassen für heute. Es geht ja schließlich in den nächsten Tagen weiter mit dem Prozess. Wir werden sicherlich auch über die kommende Woche dann nochmal sprechen und es auf die gleiche Art ein wenig zusammenfassen und weiterhin begleiten. Ja, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.